Katharina kurz vorstellen für alle die, die sie vielleicht doch noch nicht kennen, was hier aber sehr ungewöhnlich sein wird. Dennoch, Ina Kerner ist seit April 2009 Juniorprofessorin für Diversity Politics am Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung der Technischen Universität Berlin und Mitarbeiterin für politische Theorie am Otto-Suhr-Institut in Berlin. Im Wintersemester 2006 war sie Visiting Assistant Professor, im Wintersemester 2001 dann nochmal als Visiting Scholar an der New School of Social Research in New York. Zu ihren aktuellen Veröffentlichungen zählen Differenz und Macht zur Anatomie von Rassismus und Sexismus, 2009 im Campus Verlag erschienen, und das Lehrbuch, oder das, ich finde gar nicht mal ein Lehrbuch, aber das wirklich sehr schöne Buch Politische Theorie, 25 umkämpfte Begriffe zur Einführung, das inzwischen schon ein Standardwerk der politischen Theorie geworden ist, gemeinsam mit Göhler und Isa herausgegeben, sowie der Sammelband Traveling Gender Studies, grenzüberschreitende Wissens- und Institutionentransfers, den sie gemeinsam mit Beate Binder, Gabriele Jenert und anderen herausgegeben hat, von den zahlreichen internationalen Veröffentlichungen. Möchte ich nur nennen Scales of Justice and the Challenges of Global Governmentality, ein Beitrag über eine Kritik an Nancy Fraser oder unter anderem an Nancy Fraser, erschienen in Public Reason 2010. Also ich freue mich sehr auf deinen Vortrag und übergebe dir das Wort.
Okay, dann begrüße ich auch nochmal alle ganz, ganz herzlich und möchte sagen, dass ich mich einerseits sehr freue, dass ich hier einspringen kann, dass ich aber andererseits alle, die enttäuscht sind, dass ich jetzt hier stehe und nicht Uta Ruppert und dann Birgit Sauer extrem gut verstehen kann. Mir geht es ehrlich gesagt genauso. Ich hätte auch lieber gehabt, dass die hier stehen als ich selber. Aber leider geht es nicht anders. Ich werde eben, das hat Brigitte ja schon gesagt, ich werde auch nicht über transnationale feministische Bewegung und auch nicht über feministische Politikwissenschaft als kritische Wissenschaft sprechen, sondern über Varianten feministischer Kritik. Dass ich jetzt hier eingesprungen bin, liegt nicht daran, dass ich letzte Nacht diesen Vortrag geschrieben hätte, sondern ich hatte den schon. Und zwar habe ich den geschrieben für eine Konferenz, die in Marburg im April letzten Jahres stattgefunden hat. All diejenigen, die dort waren und den jetzt schon kennen,
bleiben trotzdem.
Für die, den kann ich schon mal ankündigen, dass ich, als ich ihn jetzt nochmal gelesen habe, dachte, okay, geht, da ist einiges drin, was ich jetzt gar nicht mehr so richtig erinnert hatte. Ich hoffe, Ihnen geht es dann auch so und Sie finden es nicht allzu langweilig, sondern das in irgendeiner Weise trotzdem interessant. Und damit würde ich dann noch anfangen. Achso, ja genau, ich werde langsam lesen, weil das ist ein Vortrag, der eigentlich eine halbe Stunde dauert. Aber vielleicht kann ich ihn etwas auf so ein Keynote, auf eine Keynote-Länge dehnen. Okay, das kann ich jetzt, muss ich lachen und kann gar nicht anfangen. Okay, ist schon mal, wird schon eine Minute, habe ich ja schon jetzt rausgedehnt. Feministisches Wissen war immer umkämpft. Auch die feministische Kritik war nie davor gefeit, selbst zum Gegenstand kritischer Überlegungen zu werden. Die Einwände, denen sie sich ausgesetzt sah, waren dabei niemals ausschließlich antifeministischer Art. Vielmehr wurde stets auch feministische Kritik an feministischer Kritik geübt. Innerfeministische Kritik, mit anderen Worten feministische Binnenkritik. Gründe und Anlässe derartiger Kritik an der Kritik waren stets breit gefächert und reichen von differierenden theoretischen Grundüberzeugungen, die bekanntermaßen ja auch in den nicht-feministischen Zweigen der Geistes- und Sozialwissenschaften häufig zu Schulenstreits führen, über methodologischen Dissens bis hin zu politisch motivierten Interventionen, bei denen politische Prioritäten, jedoch auch innerfeministische Ausschlüsse und Hierarchisierungen verhandelt werden. Und auch unterschiedliche Emanzipationsvorstellungen können in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen. Das war ein Satz für die Publikation dieses Vortrags aus Marburg. Da ist nämlich jetzt Emanzipation der Sammelband, in dem dieser Beitrag dann auch, das Thema des Sammelbandes, in dem dieser Beitrag dann noch erscheinen wird. Im Zentrum der folgenden Ausführungen stehen vier zum Teil sehr unterschiedliche, zum Teil kompatible Varianten feministischer Kritik. Sie alle waren in den letzten Jahren besonders einflussreich oder haben zumindest für besonders viel Furore gesorgt. Es handelt sich um queere, postkoloniale, intersektionale und postfeministische Positionen. In all diesen Kritikrichtungen findet eine Problematisierung des feministischen Mainstreams, und zwar zumeist des Feminismus der zweiten Frauenbewegung, statt. Oder genauer gesagt, eine Problematisierung dessen, was in diesen Kritikrichtungen jeweils als charakteristisch für den Mainstream der sogenannten zweiten Welle des Feminismus identifiziert oder auch konstruiert wird. Ob das jeweils adäquate Konstruktionen sind, darüber wird ja auch gestritten. Zugespitzt und damit etwas überzeichnet läuft die Binnenkritik der vier genannten Varianten auf folgende Aspekte hinaus. Die Queer Theory kritisiert die Heteronormativität des feministischen Mainstreams und dessen Reproduktion zweigeschlechtlicher Denkmuster. Postkoloniale Feministinnen beanstanden am feministischen Mainstream Eurozentrismus sowie Blindheit für die aktuellen Wirkungen jahrhundertealter globaler Verflechtungen und Machtverhältnisse. Intersektionalitätstheoretikerinnen monieren die analytische Isolation der Kategorie Geschlecht von empirisch mit ihr interagierenden Differenz- und Ungleichheitskategorien. Außerdem hinterfragen sie die dem feministischen Mainstream unterstellte Annahme, dass sich Analysen von Geschlechterverhältnissen sinnvoll ohne Berücksichtigung der vielfältigen Interaktionen von Geschlechterverhältnissen mit Klassenverhältnissen, mit rassistischen, ethnisierenden und religiosierenden Gesellschaftsdynamiken sowie mit einer prinzipiell offenen Liste weiterer Ungleichheitsmuster durchführen lassen würden. Der Postfeminismus schließlich weist den Feminismus der zweiten Frauenbewegung zurück, weil er statt pragmatisch zu kämpfen in lamoyanter Selbstviktimisierung aufgehe. Und um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, mit Postfeminismus meine ich nicht den Feminismus der dritten Welle. Die Terminologie ist, die Begriffe werden ja unterschiedlich verwendet. Also ich meine Thea Dorn eher als beispielsweise die Macherin des Blogs Mädchenmannschaft oder auch die Redaktion und der Publikation Missy. Also eher Dorn und nicht die anderen. Die wären dritte Welle. Werden die genannten vier Positionen auf die skizzierte Weise rekonstruiert, erscheinen sie tatsächlich in erster Linie als Kritik an bereits etablierten Varianten des Feminismus, als feministische Binnenkritik, als Versuch, feministische Kurskorrekturen einzuleiten. Und es liegt in gewissem Sinne nahe, dass sie im deutschsprachigen Feminismus der letzten Jahre vornehmlich auf just diese Weise, nämlich hinsichtlich ihrer binnenkritischen Implikationen, aufgegriffen und diskutiert worden sind. Es bleibt allerdings zu fragen, ob die genannten Positionen feministischer Kritik in Aspekten der Binnenkritik aufgehen, ob ihr zentraler Gegenstand tatsächlich in erster Linie der feministische Mainstream ist, beziehungsweise das, was sie als diesen konstruieren. Queere, postkoloniale, intersektionale und in gewissem Sinne selbst postfeministische Positionen lassen sich nämlich ebenso als Varianten feministischer Gesellschaftskritik verstehen, die vom feministischen Mainstream auf jeweils unterschiedliche Weise abweichen und diese Abweichung explizit formulieren. Deren primärer Gegenstand aber weniger der Feminismus selbst ist, als die vielfältigen Facetten gesellschaftlich auf komplexe Weisen eingebetteter Geschlechterhierarchien. Eine solche Lesart soll die folgende Diskussion verschiedener Varianten feministischer Kritik leiten und strukturieren. denn eine Interpretation, die sich allein auf ihre binnenkritischen Aspekte konzentriert, könnte den dem Gesamtprojekt des Feminismus abträglichen Effekt haben, ihre diagnostischen und politischen Potenziale zu domestizieren, das heißt in den Binnenraum der innerfeministischen Auseinandersetzung zu kanalisieren und damit vom Außenraum der komplex verwobenen androzentrischen Machtverhältnisse abzulenken oder sogar fernzuhalten. Diese Gefahr bestünde meiner Ansicht nach im Übrigen auch dann, wenn der feministische Mainstream den Großteil seiner Energie darauf verwendete, die an ihn gerichtete Binnenkritik abzuwehren, anstatt nach Möglichkeiten und Wegen zu suchen, bewährte Formen der bereits etablierten feministischen Gesellschaftskritik mit vielversprechenden Formen neuerer feministischer Kritiken zu verknüpfen. Auch wenn derartige Integrationsmaßnahmen nicht in allen Fällen möglich seien oder einen erheblichen theoretischen Aufwand und auch politischen Aufwand erfordern mögen. Die Frage, inwiefern sich die Gleichheits- und differenzfeministischen Ansätze, die sich im Rahmen der zweiten Frauenbewegung bzw. des Feminismus der zweiten Welle etablieren konnten, queertheoretisch, postkolonial, intersektional oder auch postfeministisch erweitern bzw. ergänzen lassen und inwiefern eine solche Erweiterung oder Ergänzung den Intentionen der Vertreterinnen der neueren feministischen Kritikformen entspräche, kann im Folgenden aus Zeitgründen leider höchstens angerissen werden. Ich werde mich daher darauf beschränken, zentrale Merkmale und Implikationen der binnenkritischen und der gesellschaftskritischen oder mit anderen Worten der feminismuskritischen und der geschlechterkritischen Aspekte der vier genannten Strömungen feministischer Kritik grob zu umreißen und diese Darstellung zur Diskussion zu stellen. Auch hierbei werde ich aus Zeitgründen schematisch verfahren müssen und es wird jeweils eine sozusagen Theoretikerin geben, die paradigmatisch für diese unterschiedlichen Positionen diskutieren werde. Jetzt würde ich gerne mal fragen, ob wir mehr Licht haben wollen und wenn wir wollen können. Ist das?
Wir können wollen, ist das, aber
ja. Also da sind Schalter, ich weiß nicht, ob die...
Nee, die machen das
nur nee, wäre das gewünscht, mehr Licht zu haben?
Also ich hätte gerne mehr Licht.
Weil ich hätte auch nichts
gegen mehr nicht, Licht. Das.
Ja, weil da gibt es Licht, ja. Lampen jedenfalls. Vielleicht gibt es dazu auch Schalter.
Nee, das ist nur das wird nur dunkler, das ist der Dimmer für die unteren
Schalter. Und die unteren Schalter? Ganz.
Hier ist doch einfach.
Ja, ja, super.
Ist besser?
Ja, mehr Licht, super. Okay. Dann komme ich zum ersten Unterpunkt der queeren Kritik. Die prominenteste Vertreterin der Queer Theory im deutschen Wissenschaftsbetrieb ist wohl nach wie vor Judith Butler. Und es war ihr bereits 1990 erschienenes Buch Gender Trouble, das in der hiesigen Geschlechterforschung zu einer Art Schlüsseltext für die in den Folgejahren tobenden Auseinandersetzungen um Sinn und Unsinn, Vor- und Nachteile damals sogenannter postmoderner Zugänge fungierte. Eine Auseinandersetzung, die zudem, und das hat Sabine Haag gezeigt, deutlich als feministischer Generationenkonflikt gerahmt war. Das ist deshalb interessant, weil der von Butler an die feministische Theorie-Community gerichtete und mithin binnenkritische Heterosexismusvorwurf, genauer gesagt der Hin- und Nachweis, gängige Grundprämissen feministischer Theoriebildung reproduzierten statt hinterfragten zweigeschlechtliche und heteronormative Denkmuster, dabei vergleichsweise wenig aufgegriffen und thematisiert wurde. Haag spricht der Virulenz des Generationentopos in diesem Zusammenhang daher sogar die Funktion einer Verschiebungs-, Ersetzungs-, Verdrängungs- und Verleugnungsstrategie zu. Obwohl Gender Trouble im deutschsprachigen Feminismus also erhitzte Debatten ausgelöst und letztlich ja auch nachhaltige Wirkungen entfaltet hat, kann und muss wohl konstatiert werden, dass die mit dem Buch intendierte feministische Binnenkritik weitenteils ins Leere lief. Butler wollte mit Gender Trouble jedoch nicht nur und vielleicht nicht einmal in erster Linie feministische Binnenkritik üben, sondern verschiedene strenge geschlechterpolitische Auseinandersetzungen zusammenführen. Und ich zitiere sie: Ich habe diese Texte zusammengestellt, um eine politische Annäherung von Feminismus, schwulen und lesbischen Perspektiven auf Geschlechtsidentität und poststrukturalistischer Theorie zu ermöglichen. Zitat Ende. Und das schrieb sie schon im Vorwort von Gender Trouble. Theoretisch wird diese Konvergenz verschiedener Diskussionsstränge durch die Unterstellung einer, Zitat, Zwangsordnung von Sex, Gender und Begehren ermöglicht. In der deutschen Ausgabe ist die leider etwas sperrig übersetzt als Zwangsordnung Geschlecht, Geschlechtsidentität, Begehren. Butler legt damit eine Verkettung verschiedener Aspekte der Geschlechtsnormierung nahe und erweitert damit die etablierte feministische Kritik an komplementär gedachten Mustern und Charakteristika von Männlichkeit und Weiblichkeit, die sich ja nicht zuletzt in überkommenen Privat-Öffentlich-Unterscheidungen und in Arrangements der geschlechtlichen Arbeitsteilung widerspiegeln, um eine Kritik der Zweigeschlechtlichkeit und der Heteronormativität. Denn erstens hinterfragt sie die Annahme, Zweigeschlechtlichkeit sei durch die menschliche Natur vorgegeben und damit als gesellschaftliches Ordnungsmuster alternativlos. Zweitens problematisiert sie die gesellschaftliche Privilegierung der Heterosexualität samt der daraus erwachsenen Subjektivierungseffekte. Die von Butler vorgeschlagene Ausweitung des geschlechtskritischen Gegenstandsbereichs ist mit den Grundintentionen des Gleichheitsfeminismus durchaus kompatibel. Die Affirmation der Sex-Gender-Unterscheidung, die in gleichheitsfeministischen Positionen de facto oftmals zu beobachten ist, ist meiner Einschätzung nach keinesfalls notwendig. Ernsthafte Probleme ergeben sich allerdings zwischen queeren Positionen und jenen differenzfeministischen Ansätzen, die sich nicht darauf beschränken, sich positiv auf Merkmale zu beziehen, die historisch weiblich kodiert wurden, sondern die darauf bestehen, diese Merkmale an Aspekte weiblicher Körperlichkeit zurückzubinden. In dem Zuge einer solchen Rückbindung wird just jene Vorgängigkeit der zweigeschlechtlichen Körperlichkeit unterstellt, die im Zentrum queerer Kritik steht. Ich komme zum zweiten Teil der postkolonialen Kritik. Geschlechterverhältnisse spielen schon im Werk von Frantz Fanon eine wichtige Rolle. Mittlerweile ist das Feld explizit feministischer Politik postkolonialer Ansätze äußerst heterogen. Als klare Vertreterin der eingangs erwähnten Eurozentrismuskritik an feministischer Kritik sowie der Beanstandung deren mangelnden Bewusstseins für die Spätfolgen kolonialer Machtverhältnisse und der sie flankierenden globalen Verflechtungen kann nach wie vor Chandra Mohanty gelten, an deren Schriften ich die folgenden Überlegungen anlehnen werde. Hierzulande bekannt geworden ist Mohanty durch ihren 1984 erschienenen Aufsatz Under Western Eyes, Feminist Scholarship and Colonial Discourses, der, wie schon der Titel ahnen lässt, eine deutliche binnenkritische Programmatik verfolgt. Mohanty problematisiert in diesem Text die Idee globaler Schwesternschaft, also einer quasi organisch erwachsenen weltweiten Frauensolidarität, und weist just in Büchern, die dem Spektrum globaler feministischer Positionen aus dem Norden bzw. Westen zuzurechnen sind, homogenisierende und viktimisierende Konstruktionen von Dritte-Welt-Frauen, weist sie dort nach. Doch ähnlich wie Butler beschränkt sich Mohanty nicht auf Binnenkritik, und zwar bereits in Under Western Eyes nicht. Denn schon in diesem frühen Aufsatz ist sie bemüht, Alternativen zu den von ihr beanstandeten Varianten feministischer Wissensproduktion aufzuzeigen. In diesem Falle lokalspezifische und kontextsensible Studien, also das ist die von ihr favorisierte Alternative, die methodologischen Eurozentrismus, das heißt eine unreflektierte Applikation westlicher Denkmuster zu vermeiden trachten und auch von vorschnellen Verallgemeinerungen ihrer Ergebnisse absehen. Darüber hinaus hat Mohanty Alternativen zum Konzept der globalen Schwesternschaft entwickelt. In diesem Sinne plädiert sie für politische Solidarität im Sinne Differenzen überbrückender Koalitionen, anstatt für Solidarität aufgrund von unterstellter Gleichheit. Dabei verneint sie nicht, dass es gemeinsame Ziele von Feministinnen in verschiedenen Regionen der Welt geben kann. Diese müssten jedoch prozessual ermittelt und dürften nicht schlicht unterstellt werden. Zu den zentralen Aufgaben eines zeitgenössischen globalen Feminismus, der Mohanty zufolge als globalisierungskritischer Feminismus in einer zunehmend neoliberal strukturierten Welt verstanden und konzipiert werden sollte, zählt sie die Kritik der Ungleichheitseffekte und Gerechtigkeitsdefizite, die der globale Kapitalismus produziert. Und in dieser Hinsicht argumentiert sie explizit und fast apodiktisch-materialistisch, was als Widerspruch zu ihrem Plädoyer für eine prozessuale Ermittlung der relevanten feministischen Ziele erscheinen könnte. Zumindest solange man nicht unterstellt, dass sich dieses Ziel vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Weltlage gewissermaßen aufdrängt. Aber dass sich ihre Ziele empirisch aufdrängen, würden wahrscheinlich alle anderen Feministinnen auch sagen. Armen, marginalisierten Frauen im globalen Süden spricht Mohanty für dieses Programm ein zumindest potenzielles epistemisches Privileg zu, wenn sie erklärt, Zitat, dass der Standpunkt armer indigener Frauen aus der Dritten Welt bzw. dem Süden die umfassendste Sicht auf systemische Formen der Macht erlaubt. Zitat Ende. Interessanterweise war ja der Standpunkt Feminismus, für den Mohanty in ihren Schriften eindeutig Partei ergreift, in den letzten Jahrzehnten selbst bevorzugter Gegenstand der feministischen Kritik an der feministischen Kritik. Methodologisch gesehen ist Mohanty dennoch problemlos anschlussfähig an Positionen der zweiten Frauenbewegung. Besser gesagt, schließt sie hier explizit selber an. Sie bezieht sich affirmativ auf Maria Mies, auf die feministische Standpunkttheorie und auf materialistische Positionen. Gegenstand ihrer Binnenkritik ist dementsprechend auch keineswegs die gesamte feministische Theorie der zweiten Bewegung, sondern ausgewählte problematische Texte, beziehungsweise von ihr für problematisch, als problematisch ausgewiesene Texte. Anders als im Falle von Butlers Einwänden gegen diverse differenzfeministische Ansätze, sind im Falle von Mohantys Kritik an okzidentalistischen Texten westlicher Wissenschaftlerinnen, die sich dem Projekt des globalen Feminismus zurechnen, allerdings keine andauernden Theoriestreits zu erwarten. Zumindest in den kritischen Lektüren in Under Western Eyes moniert Mohanty neokoloniale Argumentationsstrategien, die eine globale Feministin schlicht nicht wollen kann und daher kaum verteidigen wird. Kommen wir zum dritten Punkt, der Intersektionalität. Der Begriff der Intersektionalität steht für das Zusammendenken verschiedener Formen von Ungleichheit. Punkt. Wie eingangs erwähnt, läuft die feministische Binnenkritik intersektionaler Ansätze darauf hinaus, der feministische Mainstream würde ein solches Zusammendenken unterlassen. Geschlecht analytisch isolieren und damit sowohl inner- bzw. intrakategoriale Komplexität der Genusgruppen als auch interkategoriale Verschränkungen verschiedener Differenzachsen und Ungleichheitsdynamiken ausblenden. Die Revision der diagnostizierten Unterkomplexität des feministischen Mainstreams, mit anderen Worten die Komplexitätsproduktion, die intersektionale Ansätze propagieren, wird dabei in der Regel nicht als Selbstzweck verstanden, sondern als politisch geboten, als analytische Voraussetzung eines tatsächlich inklusiven Feminismus ausgewiesen. Denn nur so sei es möglich, den Biases und Blindstellen zu begegnen, die mit vorintersektionalen Ansätzen einhergingen. Denn die Nichtbeachtung intrakategorialer Komplexität führe dazu, so die Kritik, dass sich das vermeintlich allgemeine Subjekt feministischer Theorie und Praxis de facto oftmals als das hegemoniale Subjekt des Feminismus erweise. Die impliziten Biases des vorintersektionalen Feminismus führten meist zu einer innerfeministischen Privilegierung der Erfahrung von sogenannten so bio-westdeutschen, heterosexuell lebenden, christlich sozialisierten Mittelschichtsfrauen ohne Behinderung. Zudem berge die Nichtbeachtung interkategorialer Intersektionalität die Gefahr, dass mehrfach diskriminierte Frauen ganz aus dem kritischen Blickfeld gerieten. Zum Beispiel, wenn sich der Feminismus als Interessenvertretung weißer Frauen ohne Migrationshintergrund und Kopftuch erweise und der Antirassismus als Interessenvertretung rassistisch diskriminierter Männer. Binnenfeministische Negativerfahrungen aufgrund der benannten Biases und Blindstellen waren Ausgangspunkt intersektionaler Ansätze, deren Ursprünge an den Rändern der Frauenbewegung zu suchen sind, insbesondere bei Feministinnen, die innerhalb und außerhalb der Bewegung Rassismuserfahrungen machen mussten. Ähnlich wie bei queeren und postkolonialen Positionen war die Kritik an der bereits etablierten feministischen Kritik jedoch nie das alleinige Motiv intersektionaler Konzepte, sondern vielmehr der Ausgangspunkt einer Reformulierung, einer Ausweitung vorliegender feministischer Programme. So erklärte bereits das Bostoner Combahee River Collective, dessen 1977 veröffentlichtes Positionspapier A Black Feminist Statement, mittlerweile als Grundlagentext intersektionaler Einsichten gehandelt wird. Ich zitiere meine eigene Übersetzung. Eine allgemeine Beschreibung unserer gegenwärtigen Politik wäre, dass wir aktiv gegen rassische, geschlechtliche, heterosexuelle und klassenbezogene Formen der Unterdrückung kämpfen. Daneben sehen wir es als unsere besondere Aufgabe an, eine integrative Analyse und Praxis zu entwickeln, die darauf basiert, dass die zentralen Unterdrückungssysteme ineinandergreifen. Die Synthese dieser Unterdrückungsformen bringt unsere Lebensbedingungen hervor. Zitat Ende. In den folgenden Jahrzehnten, also nach 1977, wurden dieser Gedanke der Verschränkung verschiedener Unterdrückungssysteme theoretisch, empirisch und politikpraktisch weiterverfolgt, wurde dieser Gedanke. Dabei scheint es gelungen zu sein, die intersektionale Grundeinsicht vom Rand des Feminismus in sein Zentrum zu verschieben und dort fest zu verankern. Und zwar derart erfolgreich, dass es derzeit so aussieht, als finde ein intersektionaler Turn statt, als seien intersektionale Programmatiken, die einst in kritischer Auseinandersetzung mit dem feministischen Mainstream entstanden sind, im Begriff, diesen derart weitreichend zu prägen und damit zu transformieren, dass sie selbst zur Mainstream-Position werden. Doch der Feminismus lebt nicht nur von Konzepten und Theorien, sondern auch von Personen. Und so ist, was auf einer programmatischen Ebene als grandiose Erfolgsgeschichte erscheinen mag, selbst schon wieder Gegenstand feministischer Binnenkritik geworden. So wurde bereits moniert, dass im Zuge des feministischen Intersektionalitäts-Mainstreamings randständiges Geschlechterwissen vereinnahmt werde, ohne dass dessen Autorinnen eine entsprechende Anerkennung erführen. Ebenso wie im Verhältnis zwischen Mainstream und feministischer Kritik hängen auch im Verhältnis zwischen feministischem Mainstream und seiner binnenfeministischen Kritik konzeptuelle Fragen und Repräsentationsfragen offenbar oftmals zusammen. Ich komme zum vierten Teil, dem Postfeminismus. Den Begriff Postfeminismus verstehe und verwende ich als Chiffre für Positionen von Frauen, die politisch in erster Linie auf individuelle Erfolgskämpfe setzen und sich deutlich vom Feminismus der zweiten Frauenbewegung distanzieren. Im deutschen Sprachraum vertritt zum Beispiel Thea Dorn eine solche Position. Wie gesagt, ich unterscheide Postfeminismus deutlich vom Feminismus der dritten Welle. Feministische Politik, den kollektiv organisierten Umgang mit Geschlechterungerechtigkeit, vor allem deren öffentliche Thematisierung, verstehen bzw. kritisieren Postfeministinnen als Akt weiblicher Selbstviktimisierung, wobei eine Begründung dieser Interpretation in der Regel ausbleibt. Interessanterweise nun sind Postfeministinnen keine Antifeministinnen, auch wenn sie sich meist eindeutig von allen Formen der Frauenbewegungspolitik distanzieren. Mit der Aussage, dass sie keine Antifeministinnen seien, meine ich, dass sie das feministische Grundanliegen der Geschlechtergerechtigkeit durchaus teilen. Vom Feminismus der ersten bis zur dritten Welle trennt sie allerdings, dass sie dieses Ziel entweder als bereits erreicht ausweisen oder aber als nicht kollektiv, sondern lediglich individuell erreichbar. Der Postfeminismus wird damit zu einem Special Interest bzw. Spartenfeminismus ambitionierter Einzelkämpferinnen, wobei der Kampf meist ein beruflicher ist, was die postfeministischen Geschlechtergerechtigkeitsambitionen auf individuelle Karriereerfolge beschränkt, jedenfalls in vielen Fällen. Die von postfeministischen Autorinnen formulierte Kritik ist in erster Linie eine Kritik am etablierten Feminismus. Momente einer darüber hinausgehenden feministischen Gesellschaftskritik finden sich bei ihnen selten. Und streng genommen ist die postfeministische Kritik an der feministischen Kritik auch keine feministische Binnenkritik. Denn die Postfeministinnen lehnen eine Assoziation mit dem verfassten Feminismus, also verfasst in Anführungsstrichen, in der Regel ab und reklamieren damit, ihn von außen anstatt von innen zu kritisieren. Von einem externen Standpunkt aus erklären sie den verfassten Feminismus für überholt. Damit wird dann zugleich auch der Versuch hinfällig, ihn zu modifizieren oder zu ergänzen. Komme zum kurzen Ausblick. Queere, postkoloniale und intersektionale Varianten feministischer Binnenkritik sind dadurch gekennzeichnet, dass sie den feministischen Mainstream korrigieren, das heißt modifizieren oder ergänzen wollen. Anders als der Postfeminismus lehnen sie ihn nicht grundsätzlich ab, wenngleich sie diverse feministische Einzelpositionen auf grundsätzliche Weise problematisieren mögen. Queere, postkoloniale und intersektionale Positionen sind ferner nicht auf ihre binnenkritischen Aspekte beschränkt. Diese binnenkritischen Aspekte können, so möchte ich vorschlagen, vielmehr als Nebenprodukt der gesellschaftskritischen Aspekte der genannten drei Positionen verstanden werden. Denn Kritik an der feministischen Kritik üben Vertreterinnen queerer, postkolonialer und intersektionaler Ansätze dann, wenn der feministische Mainstream in die gesellschaftlichen Mechanismen und Dynamiken impliziert scheint, die jeweils im Zentrum ihrer kritischen Betrachtungen stehen. In diesen Fällen scheint die Ernstnahme der Kritik an der feministischen Kritik sowohl aus normativen als auch aus politikstrategischen Gründen geboten, auch wenn sie binnenfeministische Reorientierungsdynamiken wahrscheinlich macht, die auf den ersten Blick lähmend anmuten mögen. Doch die Abwehr oder gar Bekämpfung binnenfeministischer Kritik könnte sich in besagten Fällen als geradezu kontraproduktiv erweisen, da dadurch sowohl die Chance wichtiger Kurskorrekturen als auch die Option auf mögliche Bündnisse mit weiteren sozialen Bewegungen verspielt werden würde. Auf den zweiten Blick droht die Gefahr einer nachhaltigen Lähmung des Feminismus also gerade dann, wenn er sich gegenüber seiner Binnenkritik verschließt. Gegen den Postfeminismus allerdings scheint feministischer Widerstand sinnvoll. Zugleich könnte es lohnen, allerdings das Unbehagen am Feminismus, das Postfeministinnen artikulieren, mitsamt dem massenmedialen Erfolg, den sie damit haben, als Symptom zu lesen und als Symptom ernst zu nehmen. Das Unbehagen könnte nämlich ein Symptom dafür sein, dass der Feminismus die Befindlichkeiten vieler Frauen nicht mehr trifft, entweder weil er tatsächlich bereits so erfolgreich war, dass er partiell überflüssig erscheint, oder auch, weil seine Inhalte und Form nicht mehr ansprechend wirken. Wäre Letzteres der Fall, wäre weiter zu fragen, woran das liegen könnte. Hier würde sich neben dem generellen feministischen Repräsentationsproblem, das auch queer, postkolonial und intersektional orientierte Feministinnen betonen, noch die letztlich vielleicht sogar optimistische These anbieten, dass in Zeiten, in denen konformes Verhalten zunehmend geboten erscheint, das Label Feminismus viele Frauen als nicht opportun, ja sogar als kontraproduktiv für die gesellschaftliche Selbstvermarktung es denen so anmutet. Und zwar, weil er grundsätzlich als zu widerständig erscheint. Die große mediale Aufmerksamkeit postfeministischer Autorinnen wiederum, die wir in den letzten Jahren beobachten konnten, könnte ein Erfolg geschickt agierender antifeministischer Kräfte sein, die es geschafft haben, meinungsstarke, oftmals jüngere Frauen für ihre Sache einzuspannen. Er könnte aber auch ein Indiz dafür sein, dass androzentrische Gesellschaftsmuster langsam wirklich ins Wanken geraten, dass sich hier tatsächlich neue Breschen und Chancen auftun und dass medial hochprofessionelle Postfeministinnen jene waren, die diese Chancen erkannt, ergriffen und für ihre eigenen Zwecke genutzt haben. Und sollte dies der Fall sein, sollten wir Ihnen das Feld nicht überlassen. Vielen Dank.